Howard Phillips Lovecraft. Jäger der Finsternis. Robert Bloch gewidmet. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Ich sah das Gähnen dunkler Räume, wo schwarze Erden ziellos ziehen ihre Bahnen. In ihrem ungehörten Schrecken ziehen ihre Bahnen, unbewusst und ohne Glanz und ohne Namen. Nemesis. Umsichtige Ermittler werden den weit verbreiteten Glauben kaum in Frage stellen, dass Robert Blake durch einen Blitzschlag oder durch einen schweren Nervenschock infolge einer elektrischen Entladung getötet wurde. Es stimmt zwar, dass das Fenster, vor dem er stand, nicht zerbrochen war, aber die Natur ist zu vielen verrückten Dingen fähig. Der Ausdruck in seinem Gesicht kann leicht von einer obskuren, muskulären Erscheinung herrühren, die mit nichts in Verbindung steht, was er gesehen hat, während die Einträge in seinem Tagebuch eindeutig das Ergebnis einer fantastischen Vorstellungskraft sind, die durch den lokalen Aberglauben und bestimmte alte Dinge, die er entdeckt hatte, angeregt wurde. Was die ungewöhnlichen Umstände in der verlassenen Kirche auf dem Federal Hill angeht, so wird der scharfsinnige Analytiker nicht zögern, sie auf eine bewusste oder unbewusste Scharlatanerie zurückzuführen, mit der Blake insgeheim zu tun hatte. Schließlich war das Opfer ein Schriftsteller und Maler, der sich voll und ganz dem Bereich des Mystischen, des Traums, des Schreckens und des Aberglaubens verschrieben hatte und eifrig auf der Suche nach Szenen und Motiven der bizarren, gespenstischen Art war. Sein früherer Aufenthalt in der Stadt, ein Besuch bei einem seltsamen alten Mann, der sich ebenso wie er für okkulte und verbotene Sagen interessierte, endete inmitten von Tod und Flammen. Und es muss ein morbider Instinkt gewesen sein, der ihn aus seiner Heimat in Milwaukee zurückkehren ließ. Möglicherweise wusste er trotz seiner gegenteiligen Aussagen im Tagebuch von den alten Geschichten und sein Tod hat vielleicht einen gewaltigen Betrug im Keim erstickt, der dazu bestimmt war, ein literarisches Echo zu finden. Unter denjenigen, die all diese Beweise untersucht und miteinander in Beziehung gesetzt haben, gibt es jedoch einige, die an weniger rationalen und banalen Theorien festhalten. Sie neigen dazu, vieles in Blakes Tagebuch für bare Münze zu nehmen und verweisen auf bestimmte Fakten, wie die unzweifelhafte Echtheit des alten Kirchenbuchs, die nachgewiesene Existenz der ungeliebten und unorthodoxen Sekte Sternenweisheit vor 1877, das Verschwinden eines neugierigen Reporters namens Edwin M. Lillibridge im Jahr 1893 und vor allem den Ausdruck monströser, verwirrender Angst auf dem Gesicht des jungen Schriftstellers, als er starb. Einer dieser Gläubigen war es, der in seinem Fanatismus den seltsam gewinkelten Stein und die seltsam verzierte Metallkiste aus dem alten Kirchturm in die Bucht warf, dem schwarzen, fensterlosen Kirchturm und nicht dem Turm, in dem diese Dinge laut Blakes Tagebuch einst standen. Obwohl er sowohl öffentlich als auch privat viel Kritik einstecken musste, behauptete dieser Mann, ein angesehener Arzt mit einer Vorliebe für seltsame Folklore, dass er die Erde von etwas befreit habe, das zu gefährlich sei, um auf ihr zu ruhen. Zwischen diesen beiden Meinungen muss sich der Leser selbst entscheiden. Die Zeitungen haben die greifbaren Details aus einem skeptischen Blickwinkel wiedergegeben und anderen die Darstellung des Bildes überlassen, wie Robert Blake es sah oder glaubte, es zu sehen oder vorgab, es zu sehen. Wenn wir nun das Tagebuch in aller Ruhe genau studieren, fassen wir die dunkle Kette von Ereignissen aus der Sicht des Hauptakteurs zusammen. Im Winter 1934-35 kehrte der junge Blake nach Providence zurück und bezog das Obergeschoss eines altehrwürdigen Hauses in einem grasbewachsenen Hof an der College Street, auf dem Kamm des großen Hügels im Osten, in der Nähe des Campus der Brown University und hinter der marmornen John Hay Library. Es war ein faszinierender und gemütlicher Ort, in einer kleinen, dörflich anmutenden Gartenoase, in der sich große, freundliche Katzen auf einem bequemen Schuppen sonnten. Das quadratische Haus im georgianischen Stil hatte ein Walmdach mit darunterliegender Galerie, ein klassisches Portal mit geschnitzten Fächern, kleine Fenster und alle anderen Merkmale der Baukunst des frühen 19. Jahrhunderts. Im Inneren befanden sich sechsfach getäfelte Türen, breite Dielenböden, eine geschwungene Treppe im Kolonialstil, weiße Kaminsimse aus der Adams-Epoche und eine Reihe von Zimmern, die drei Stufen unter dem allgemeinen Niveau lagen. Blakes Arbeitszimmer, ein großes Zimmer im Südwesten, überblickte den Vorgarten auf der einen Seite, während die Fenster im Westen, vor denen er seinen Schreibtisch hatte, auf die Hügelkuppe blickten und einen herrlichen Blick auf die Dächer der unteren Stadt und die mystischen Sonnenuntergänge dahinter boten. In der Ferne am Horizont lagen die violetten Hänge des offenen Landes. Dagegen erhob sich in etwa 2 Meilen Entfernung der gespenstische Federal Hill mit seinen dicht gedrängten Dächern und Kirchtürmen, deren ferne Umrisse auf geheimnisvolle Weise wankten und fantastische Formen annahmen, wenn der Rauch der Stadt aufwirbelte und sie umhüllte. Blake hatte das seltsame Gefühl, dass er auf eine unbekannte, übernatürliche Welt blickte, die vielleicht im Traum verschwinden könnte, falls er jemals versuchen würde, sie aufzusuchen und zu betreten. Nachdem er die meisten seiner Bücher nach Hause geschickt hatte, kaufte Blake einige antike Möbel, die zu seinem Quartier passten, und ließ sich nieder, um zu schreiben und zu malen. Er lebte allein und kümmerte sich selbst um die einfache Hausarbeit. Sein Atelier befand sich in einem nördlichen Dachzimmer, wo die Fenster der Galerie ein wunderbares Licht spendeten. Während dieses ersten Winters entstanden 5 seiner bekanntesten Kurzgeschichten. Der Grubenarbeiter unter der Erde, die Treppe in der Gruft, Shagai, im Tal von Pnat und der Fresser von den Sternen. Und er malte 7 Gemälde. Studien von namenlosen, unmenschlichen Monstern und zutiefst fremdartigen, nicht-irdischen Landschaften. Bei Sonnenuntergang saß er oft an seinem Schreibtisch und blickte verträumt nach Westen, zu den dunklen Türmen, der Memorial Hall, dem georgianischen Glockenturm des Gerichtsgebäudes, den hohen Zinnen der Innenstadt und dem schimmernden, turmgekrönten Hügel in der Ferne, dessen unbekannte Straßen und labyrinthische Giebel seine Fantasie so stark anregten. Von seinen wenigen Bekannten vor Ort erfuhr er, dass es sich bei dem fernen Hang um ein riesiges italienisches Viertel handelte, auch wenn die meisten Häuser noch aus der Zeit der Yankees und Iren stammten. Ab und zu richtete er sein Fernglas auf die gespenstische, unerreichbare Welt jenseits des aufsteigenden Rauchs, nahm einzelne Dächer, Schornsteine und Kirchtürme ins Visier und spekulierte über die bizarren und seltsamen Geheimnisse, die sie beherbergen könnten. Selbst mit optischer Hilfe wirkte Federal Hill irgendwie fremd, nahezu märchenhaft, und mit den unwillkürlichen, nicht greifbaren Wundern von Blakes eigenen Erzählungen und Bildern verbunden. Dieses Gefühl hielt noch lange an, nachdem der Hügel in der violetten, lampenbestrahlten Dämmerung verschwunden war und die Flutlichter des Gerichtsgebäudes und das rote Leuchtfeuer des Industrial Trust die Nacht grotesk erscheinen ließen. Von allen weit entfernten Objekten auf dem Federal Hill faszinierte Blake eine bestimmte, riesige, dunkle Kirche am meisten. Zu bestimmten Tageszeiten stach sie besonders deutlich hervor, und bei Sonnenuntergang zeichneten sich der große Turm und der spitze Kirchturm schwarz gegen den flammenden Himmel ab. Sie schien besonders hoch zu stehen, denn die schmutzige Fassade und die schiefe Nordseite mit dem schrägen Dach und den Scheiteln der großen spitzen Fenster ragten kühn aus dem Gewirr der umliegenden Firstbalken und Rauchfänge heraus. Das Gebäude war besonders düster und streng und schien aus Stein gebaut zu sein, der vom Rauch und den Stürmen eines Jahrhunderts und mehr gebeizt und verwittert worden war. Soweit das Fernglas es erkennen ließ, handelte es sich um den frühesten experimentellen Versuch, die Gotik wiederzubeleben, die der stattlichen Abjon-Periode vorausging und einige der Umrisse und Proportionen des georgianischen Zeitalters übernahm. Vielleicht wurde es um 1810 oder 1815 erbaut. Im Laufe der Monate beobachtete Blake das weit entfernte, abschreckende Gebäude mit einem seltsam wachsenden Interesse. Da die großen Fenster nie beleuchtet waren, wusste er, dass es leer stehen musste. Je länger er es beobachtete, desto mehr wurde seine Fantasie angeregt, bis er schließlich anfing, sich seltsame Dinge auszudenken. Er glaubte, dass eine unbestimmte, seltsame Aura der Trostlosigkeit über dem Ort schwebte, so dass sogar die Tauben und Schwalben die rauchigen Dachrinnen mieden. Um andere Gebäude und Glockentürme herum konnte er mit seinem Fernglas große Vogelschwärme entdecken, aber hier ruhten sie nie. Zumindest dachte er das und hielt es in seinem Tagebuch fest. Er wies mehrere Freunde auf den Ort hin, aber keiner von ihnen war jemals auf dem Federal Hill gewesen oder hatte auch nur die leiseste Ahnung, was die Kirche war oder gewesen sein könnte. Im Frühjahr wurde Blake von einer tiefen Unruhe ergriffen. Er hatte seinen seit langem geplanten Roman begonnen, in dem es um das angebliche Überleben des Hexenkults in Maine ging, kam aber seltsamerweise nicht voran. Immer öfter saß er an seinem Fenster im Westen und starrte auf den fernen Hügel und den schwarzen, grimmigen Kirchturm, der von den Vögeln gemieden wurde. Als sich die zarten Blätter an den Zweigen des Gartens zeigten, erstrahlte die Welt in neuer Schönheit. Aber Blakes Unruhe wurde nur noch größer. In diesem Moment kam ihm zum ersten Mal der Gedanke, die Stadt zu durchqueren und den fabelhaften Hang hinauf in die rauchumhüllte Welt des Traums zu steigen. Ende April, kurz vor der von Äonen überschatteten Walpurgisnacht, machte Blake seinen ersten Ausflug ins Unbekannte. Als er durch die endlosen Straßen der Innenstadt und die trostlosen, zerfallenen Plätze dahinter stapfte, stieß er schließlich auf eine ansteigende Allee mit jahrhundertealten Stufen, herunterhängenden dorischen Vorbauten und trüben Kuppeln, die seiner Meinung nach zu der längst bekannten, unerreichbaren Welt jenseits des Nebels führen musste. Es gab schmuddelige blau-weiße Straßenschilder, die ihm nichts sagten, und bald bemerkte er die seltsamen, dunklen Gesichter der umherschweifenden Menschen und die fremden Schilder über seltsamen Geschäften in braunen, über Jahrzehnte verwitterten Gebäuden. Nirgendwo konnte er eines der Dinge entdecken, die er aus der Ferne gesehen hatte, so dass er sich erneut ausmalte, dass der Federal Hill in der Ferne eine Traumwelt war, die nie von lebenden Menschen betreten wurde. Ab und zu kam eine verfallene Kirchenfassade oder ein bröckelnder Kirchturm in Sicht, aber nie das geschwärzte Gemäuer, das er suchte. Als er einen Ladenbesitzer nach einer großen Steinkirche fragte, lächelte der Mann und schüttelte nur den Kopf, obwohl er gut Englisch sprach. Je höher Blake kletterte, desto fremder erschien ihm die Gegend mit ihren verwirrenden Labyrinthen aus braunen Gassen, die sich ewig nach Süden ausdehnten. Er überquerte zwei oder drei breite Alleen und glaubte einmal, einen bekannten Turm zu erblicken. Wieder fragte er einen Händler nach der massiven Steinkirche, und dieses Mal hätte er schwören können, dass die Unwissenheit vorgetäuscht war. Das Gesicht des dunklen Mannes hatte einen ängstlichen Ausdruck, den er zu verbergen versuchte, und Blake sah, wie er mit seiner rechten Hand ein seltsames Zeichen machte. Plötzlich hob sich zu seiner Linken ein schwarzer Turm vom wolkenverhangenen Himmel über den braunen Dächern ab, die die verwinkelten Gassen im Süden säumten. Blake wusste sofort, was es war, und stürzte durch die schmutzigen, ungepflasterten Gassen, die von der Allee abgingen, zu ihm hin. Zweimal verirrte er sich, aber er traute sich nicht, einen der alten Patriarchen oder Hausfrauen zu fragen, die auf ihren Türschwellen saßen, oder eines der Kinder, die schreiend im Schlamm der schattigen Gasse spielten. Endlich sah er den Turm im Südwesten. Und am Ende einer Gasse erhob sich dunkel ein riesiger Steinblock. Bald stand er auf einem windgepeitschten, offenen Platz mit Kopfsteinpflaster und einer hohen Ufermauer auf der anderen Seite. Das war das Ende seiner Suche, denn auf dem breiten, mit Eisengeländern versehenen und mit Unkraut bewachsenen Plateau, das die Mauer stützte, eine eigene, kleinere Welt, die sich 6 Fuß über die umliegenden Straßen erhob, stand ein grimmiger, titanischer Bau, dessen Identität trotz Blakes neuer Perspektive unbestritten war. Die leerstehende Kirche befand sich in einem sehr baufälligen Zustand. Einige der hohen Steinpfeiler waren umgestürzt und mehrere zierliche Endstücke lagen halb verloren zwischen dem braunen, vernachlässigten Unkraut und den Büschen. Die verrußten gotischen Fenster waren weitgehend unbeschädigt, obwohl viele der steinernen Pfosten fehlten. Blake fragte sich, wie die undeutlich bemalten Scheiben angesichts der weltweit bekannten Gewohnheiten kleiner Jungen so gut überlebt haben konnten. Die massiven Türen waren intakt und fest verschlossen. Um die Ufermauer herum, die das Gelände vollständig umschloss, befand sich ein rostiger Eisenzaun, dessen Tor am Anfang einer Treppe vom Platz aus sichtbar mit einem Vorhängeschloss verriegelt war. Der Weg vom Tor zum Gebäude war völlig zugewachsen. Trostlosigkeit und Verfall hingen wie ein Schleier über dem Ort, und in den vogellosen Dachvorsprüngen und den schwarzen, efeubewachsenen Wänden spürte Blake einen Hauch des Unheimlichen, den er nicht zu definieren vermochte. Es waren nur wenige Menschen auf dem Platz, aber Blake sah einen Polizisten am nördlichen Ende und sprach ihn auf die Kirche an. Er war ein großer, gesunder Ire, und es schien seltsam, dass er nicht mehr tat, als sich zu bekreuzigen und zu murmeln, dass die Leute nie über dieses Gebäude sprachen. Als Blake ihn bedrängte, sagte er hastig, dass die italienischen Priester jeden davor warnten und schworen, dass dort einst ein monströses Übel gehaust und seine Spuren hinterlassen habe. Er selbst hatte dunkle Gerüchte darüber von seinem Vater gehört, der sich an bestimmte Geräusche und Gerüchte aus seiner Jugendzeit erinnerte. Vor langer Zeit hatte es dort eine böse Sekte gegeben, eine verbotene Sekte, die schreckliche Dinge aus einem unbekannten Abgrund der Nacht heraufbeschwor. Es hatte eines guten Priesters bedurft, um das, was gekommen war, auszutreiben, obwohl es Leute gab, die sagten, dass dafür das Licht allein ausreiche. Wenn Pater O'Malley noch leben würde, könnte er viele Dinge erzählen. Aber jetzt gab es nichts zu tun, außer es ruhen zu lassen. Es schadete niemanden mehr, und diejenigen, die es besessen hatten, waren tot oder weit weg. Sie waren weggelaufen wie die Ratten nach dem bedrohlichen Gerede im Jahr 77, als die Leute begannen, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Menschen in der Nachbarschaft hin und wieder verschwanden. Irgendwann würde die Stadt eingreifen und das Grundstück übernehmen, weil es keine Erben gab, aber es würde niemanden etwas nützen. Es sei besser, es in Ruhe zu lassen, damit nicht Dinge aufgewühlt werden, die für immer in ihrem schwarzen Abgrund bleiben sollten. Nachdem der Polizist gegangen war, blieb Blake stehen und starrte auf den mürrischen, steil aufragenden Bau. Es erregte ihn, dass das Gebäude auf andere genauso unheimlich wirkte wie auf ihn, und er fragte sich, welches Körnchen Wahrheit hinter den alten Geschichten stecken mochte, die der Blaukittel erzählt hatte. Wahrscheinlich waren es nur Legenden, die durch das böse Aussehen dieses Ortes heraufbeschworen waren, aber selbst dann waren sie wie eine seltsame Wiedergeburt einer seiner eigenen Geschichten. Die Nachmittagssonne kam hinter den sich auflösenden Wolken hervor, schien aber nicht in der Lage zu sein, die fleckigen, rußigen Mauern des alten Tempels zu erhellen, der sich auf dem Hochplateau erhob. Es war seltsam, dass das Grün des Frühlings die braunen, verdorrten Pflanzen in dem erhöhten, mit einem Eisenzaun versehenen Hof noch nicht berührt hatte. Blake ging näher an den erhöhten Bereich heran und untersuchte die Ufermauer und den rostigen Zaun nach möglichen Zugangswegen. Der geschwärzte Zaun hatte eine schreckliche Anziehungskraft, der er nicht widerstehen konnte. In der Nähe der Treppe hatte der Zaun keine Öffnung, aber auf der Nordseite fehlten einige Stäbe. Er konnte die Treppe hinaufsteigen und auf dem schmalen Geländer außerhalb des Zauns herumlaufen, bis er zu der Lücke kam. Wenn die Leute den Ort so wild fürchteten, würde er auf keine Einmischung stoßen. Er war auf der Böschung und fast innerhalb des Zauns, bevor ihn jemand bemerkte. Als er nach unten blickte, sah er, wie die wenigen Leute auf dem Platz sich entfernten und mit der rechten Hand das gleiche Zeichen machten wie der Ladenbesitzer in der Allee. Mehrere Fenster wurden zugeschlagen und eine dicke Frau stürzte auf die Straße und zerrte einige kleine Kinder in ein klappriges, ungestrichenes Haus. Durch die Lücke im Zaun war es ein leichtes, hindurchzukommen, und schon bald fand sich Blake inmitten des verrottenden Gestrüpps auf dem verlassenen Hof wieder. Hier und da verrieten ihm die abgenutzten Stümpfe eines Grabsteins, dass auf diesem Feld einmal Gräber gestanden hatten, aber das musste schon sehr lange her sein, wie er sah. Die schiere Wucht der Kirche war erdrückend. Jetzt, wo er sich ihr näherte, aber er bezwang seine Nervosität und trat näher, um die drei großen Türen in der Fassade zu untersuchen. Alle waren sicher verschlossen, also begann er einen Rundgang um das zyklopische Gebäude auf der Suche nach einer kleineren und leichter zu durchdringenden Öffnung. Selbst dann war er sich nicht sicher, ob er diesen Ort der Verlassenheit und des Schattens betreten wollte, aber die Anziehungskraft seiner Fremdartigkeit zog ihn unweigerlich an. Ein gähnendes und ungeschütztes Kellerfenster im hinteren Teil des Hauses bot die nötige Öffnung. Als Blake hineinschaute, sah er eine unterirdische Kluft aus Spinnweben und Staub, die von den gefilterten Strahlen der Westsonne schwach beleuchtet wurde. Trümmer, alte Fässer, zerstörte Kisten und Möbel aller Art fielen ihm ins Auge, aber über allem lag ein Staubschleier, der alle scharfen Konturen verwischte. Die verrosteten Überreste eines Warmluftofens verrieten, dass das Gebäude noch bis in die Mitte des viktorianischen Zeitalters genutzt und instand gehalten worden war. Fast unbewusst kroch Blake durch das Fenster und ließ sich auf den staubbedeckten und mit Schutt übersäten Betonboden hinunter. Der Gewölbekeller war riesig und hatte keine Trennwände. In einer Ecke ganz rechts, inmitten dichter Schatten, sah er einen schwarzen Torbogen, der offensichtlich nach oben führte. Er verspürte ein seltsames Gefühl der Beklemmung, weil er sich tatsächlich in dem großen, gespenstischen Gebäude befand, aber er hielt es im Zaum, als er sich vorsichtig umschaute und im Staub ein noch intaktes Fass fand, das er zum offenen Fenster rollte, um es als Ausgang zu benutzen. Dann durchquerte er den weiten, mit Spinnweben übersäten Raum in Richtung des Gewölbes. Halb verschluckt vom allgegenwärtigen Staub und bedeckt mit gespenstischen Spinnweben, erreichte er die abgenutzten Steinstufen, die in die Dunkelheit führten, und begann sie zu erklimmen. Er hatte kein Licht, aber er tastete vorsichtig mit seinen Händen. Nach einer scharfen Biegung spürte er eine geschlossene Tür vor sich, deren altertümlicher Riegel sich nach einigem Hin und Her öffnen ließ. Sie öffnete sich nach innen und dahinter sah er einen schwach beleuchteten Korridor mit wurmzerfressenen Täfelungen. Im Erdgeschoss angekommen, begann Blake mit der schnellen Erkundung. Alle Innentüren waren unverschlossen, so dass er ungehindert von Raum zu Raum gehen konnte. Das kolossale Kirchenschiff war ein fast unheimlicher Ort mit seinen Haufen und Bergen von Staub über den Kirchenbänken, dem Altar, der sanduhrförmigen Kanzel und der Schallmuschel sowie den riesigen Spinnweben, die sich zwischen den Spitzbögen der Empore spannten und die gotischen Säulen umschlangen. Über all diese stille Trostlosigkeit legte sich ein grässliches, bleiernes Licht, als die untergehende Nachmittagssonne ihre Strahlen durch die seltsamen, teils geschwärzten Scheiben der großen Apsidenfenster schickte. Die Malereien an diesen Fenstern waren so stark vom Ruß verunreinigt, dass Blake kaum entziffern konnte, was sie darstellten, aber das Wenige, was er sehen konnte, gefiel ihm nicht. Die Motive waren größtenteils konventionell und sein Wissen über obskure Symbolik sagte ihm viel über einige der alten Muster. Die wenigen Heiligen, die abgebildet waren, trugen eindeutig kritische Züge und eines der Fenster schien nur einen dunklen Raum zu zeigen, in dem Spiralen von seltsamer Leuchtkraft verstreut waren. Als Blake sich von den Fenstern abwandte, bemerkte er, dass das mit Spinnweben besetzte Kreuz über dem Altar nicht von der gewöhnlichen Sorte war, sondern dem urtümlichen Anch- oder Henkelkreuz des schattenhaften Ägyptens ähnelte. In einem hinteren Sakristeiraum neben der Apsis fand Blake einen verrottenden Schreibtisch und deckenhohe Regale mit verschimmelten, zerfallenen Büchern. Hier erlebte er zum ersten Mal einen wahren Schock des objektiven Grauens, denn die Titel dieser Bücher sagten ihm viel. Es waren die schwarzen, verbotenen Dinge, von denen die meisten vernünftigen Menschen noch nie etwas gehört hatten oder die sie nur im heimlichen, ängstlichen Flüsterton kannten. Die verbotenen und gefürchteten Speicher zweideutiger Geheimnisse und uralter Formeln, die seit den Tagen der Jugend des Menschen und den düsteren, fabelhaften Tagen, bevor es den Menschen gab, den Strom der Zeit hinuntergesickert waren. Er selbst hatte viele von ihnen gelesen. Eine lateinische Ausgabe des verhassten Necronomicon, das finstere Liber Ivonis, die berüchtigten Kulte des Ghoul, des Comte de Lett, die unaussprechlichen Kulte des von Junst und das höllische De Vermi Mysteriis des alten Ludwig Prinn. Aber es gab auch andere, die er nur vom Hörensagen oder gar nicht kannte. Die pnakotischen Manuskripte, das Buch von Cyan und ein zerbröckelnder Band mit völlig unidentifizierbaren Schriftzeichen, aber mit bestimmten Symbolen und Diagrammen, die der Okkultist mit Schauder erkennen konnte. Die hartnäckigen Gerüchte der Einheimischen hatten offensichtlich nicht gelogen. Dieser Ort war einst der Sitz eines Übels, das älter als die Menschheit und größer als das bekannte Universum war. Auf dem zerstörten Schreibtisch lag ein kleines ledergebundenes Notizbuch, das mit Einträgen in seltsamen kryptografischen Schriftzeichen gefüllt war. Das Manuskript bestand aus den üblichen traditionellen Symbolen, die heute in der Astronomie und früher in der Alchemie, Astrologie und anderen zweifelhaften Künsten verwendet wurden. Die Symbole der Sonne, des Mondes, der Planeten, der Gestirne und der Tierkreiszeichen, die hier in festen Textseiten zusammengefasst waren, mit Unterteilungen und Absätzen, die vermuten ließen, dass jedes Symbol einem Buchstaben des Alphabets entsprach. In der Hoffnung, das Kryptogramm später lösen zu können, verstaute Blake diesen Band in seiner Manteltasche. Viele der großen Wälzer in den Regalen faszinierten ihn unsagbar und er fühlte sich versucht, sie zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls zu lesen. Er fragte sich, wie sie so lange ungestört bleiben konnten. War er der Erste, der die klammernde, allgegenwärtige Angst überwunden hatte, die diesen verlassenen Ort fast 60 Jahre lang vor Besuchern geschützt hatte? Nachdem er das Erdgeschoss gründlich erkundet hatte, pflügte Blake erneut durch den Staub des gespenstischen Kirchenschiffs zum vorderen Vestibül, wo er eine Tür und eine Treppe gesehen hatte, die vermutlich zu dem geschwärzten Turm und dem Kirchturm hinaufführten. Dinge, die ihm aus der Ferne so lange vertraut gewesen waren. Der Aufstieg war eine Qual, denn es lag dicker Staub auf der Treppe und die Spinnen hatten an diesem engen Ort ihr Unwesen getrieben. Die Stufen der Treppe waren spiralförmig und waren hoch, schmal und aus Holz, und ab und zu kam Blake an einem trüben Fenster vorbei, das einen schwindelerregenden Blick auf die Stadt bot. Obwohl er unten keine Seile gesehen hatte, erwartete er eine Glocke oder ein Glockengeläut in dem Turm, dessen schmale, vergitterte Lanzettfenster er so oft mit seinem Feldstecher untersucht hatte. Doch er wurde enttäuscht, denn als er die Treppe hinaufstieg, fand er in der Turmkammer kein Geläut, sondern einen ganz anderen Zweck vor. Der Raum, der etwa 15 Fuß im Quadrat groß war, wurde durch 4 spitzbogige Fenster, eines auf jeder Seite schwach beleuchtet, die mit verrotteten Lamellen verkleidet waren. Diese waren zusätzlich mit dichten, undurchsichtigen Fliegengittern versehen, die inzwischen jedoch größtenteils verrottet waren. In der Mitte des staubigen Bodens erhob sich eine seltsam abgewinkelte Steinsäule mit einer Höhe von etwa 4 Fuß und einem durchschnittlichen Durchmesser von 2 Fuß, die auf beiden Seiten mit bizarren, grob eingeritzten und völlig unkenntlichen Hieroglyphen bedeckt war. Auf dieser Säule ruhte eine Metallkiste mit einer merkwürdig asymmetrischen Form. Ihr Klappdeckel war nach hinten geklappt und in ihrem Inneren befand sich ein eiförmiges oder unregelmäßig kugelförmiges Objekt mit einem Durchmesser von etwa 10 Zoll, das in Jahrzehnte tiefem Staub lag. Um die Säule herum standen in einem groben Kreis 7 hochlehnige gotische Stühle, die noch weitgehend intakt waren, während hinter ihnen entlang der dunkel getäfelten Wände 7 kolossale Bilder aus bröckelndem, schwarz bemaltem Gips standen, die mehr als alles andere an die kryptischen geschnitzten Megalithen der geheimnisvollen Osterinsel erinnerten. In einer Ecke der Spinnweben verhangenen Kammer war eine Leiter in die Wand eingelassen, die zur verschlossenen Falltür des fensterlosen Kirchturms darüber hinaufführte. Als Blake sich an das schwache Licht gewöhnt hatte, bemerkte er seltsame Flachreliefs auf dem fremdartigen, offenen Kasten aus gelblichem Metall. Als er näher kam und versuchte, den Staub mit seinen Händen und einem Taschentuch zu entfernen, sah er, dass die Figuren von einer monströsen und völlig fremden Art waren. Sie stellten Wesen dar, die zwar lebendig zu sein schienen, aber keiner bekannten Lebensform ähnelten, die jemals auf diesem Planeten entstanden war. Die 10 Zentimeter messende Kugel entpuppte sich als ein fast schwarzes, rot gestreiftes Polyeder mit vielen unregelmäßigen, flachen Oberflächen. Entweder ein sehr bemerkenswerter Kristall oder ein künstliches Objekt aus geschliffenem und hochpoliertem mineralischem Material. Es berührte den Boden der Kiste nicht, sondern wurde von einem Metallband in der Mitte gehalten, an dem 7 seltsam geformte Stützen waagerecht bis zu den Winkeln der Innenwand der Kiste nahe der Oberseite reichten. Sobald der Stein freigelegt war, übte er eine fast beängstigende Faszination auf Blake aus. Er konnte seine Augen kaum von ihm abwenden, und als er seine glitzernden Oberflächen betrachtete, hatte er beinahe den Eindruck, dass er durchsichtig war und in seinem Inneren halb geformte Wunderwelten enthielt. In seinem Kopf schwebten Bilder von fremden Kugeln mit großen Steintürmen und anderen Kugeln mit riesigen Bergen ohne Lebenszeichen und noch weiter entfernten Räumen, in denen nur ein Rühren in der vagen Schwärze von der Anwesenheit eines Bewusstseins und eines Willens zeugte. Als er seinen Blick abwandte, bemerkte er einen merkwürdigen Staubhaufen in der hinteren Ecke neben der Leiter zum Kirchturm. Warum er seine Aufmerksamkeit darauf richtete, konnte er nicht sagen, aber irgendetwas an seinen Konturen vermittelte seinem Unterbewusstsein eine Botschaft. Als er darauf zuging und dabei die herabhängenden Spinnweben beiseite strich, begann er etwas Düsteres daran zu erkennen. Hand und Taschentuch enthüllten bald die Wahrheit, und Blake keuchte mit einer verwirrenden Mischung von Gefühlen. Es war ein menschliches Skelett, und es muss schon sehr lange dort gelegen haben. Die Kleidung war in Fetzen, aber einige Knöpfe und Stofffragmente wiesen auf einen grauen Anzug eines Mannes hin. Es gab noch andere Beweisstücke: Schuhe, Metallspangen, große Knöpfe für runde Manschetten, eine Anstecknadel mit einem alten Muster, einen Reporterausweis mit dem Namenszug des alten Providence Telegram und ein zerbröckeltes, ledernes Taschenbuch. Blake untersuchte letzteres sorgfältig und fand darin mehrere alte Rechnungen, einen Werbekalender aus Zelluloid für das Jahr 1893, einige Karten mit dem Namen Edwin M. Lillibridge und ein Papier, auf dem mit Bleistift Notizen gemacht worden waren. Dieses Papier enthielt viel Rätselhaftes, und Blake las es am schummrigen Fenster in Richtung Westen aufmerksam. Der unzusammenhängende Text enthielt Sätze wie den folgenden: Professor Enoch Bowen kehrt im Mai 1844 aus Ägypten zurück, kauft im Juli die alte Free Will Church. Seine archäologische Arbeit und seine Studien über das Okkulte sind bekannt. Dr. Drone von der 4. Baptistgemeinde warnt in seiner Predigt am 29. Dezember 1844 vor der Sternenweisheit. Versammlung 97 bis Ende 45. 1846, drei Verschwundene, erste Erwähnung des leuchtenden Trapezoeders. Sieben Verschwundene, 1848, Geschichten über Blutopfer beginnen. Untersuchung 1853 bleibt erfolglos, Geschichten über Geräusche. Pater O'Malley erzählt von Teufelsanbetung mit einer Kiste, die in großen ägyptischen Ruinen gefunden wurde. Er sagt, sie rufen etwas herbei, das im Licht nicht existieren kann. Es flieht vor ein wenig Licht und wird durch starkes Licht vertrieben. Dann muss es wieder beschworen werden. Wahrscheinlich stammt das aus dem Sterbebekenntnis von Francis X. Fenney, der sich 49 der Sternenweisheit angeschlossen hatte. Diese Leute sagen, dass das leuchtende Trapezoeder ihnen den Himmel und andere Welten zeigt und dass der Jäger der Finsternis ihnen auf irgendeine Weise Geheimnisse verrät. Geschichte von Orrin B. Eddy, 1857. Sie rufen ihn herbei, indem sie in den Kristall blicken und haben eine eigene Geheimsprache. 200 oder mehr im Kongress, 1863, ohne die Männer an der Front. Irische Jungen stürmen die Kirche 1869 nach dem Verschwinden von Patrick Regan. Verschleierter Artikel im Journal, 14. März 72, aber die Leute reden nicht darüber. Sechs Verschwundene, 1876, Geheimausschuss fordert Bürgermeister Doyle auf. Aktion versprochen, Februar 1877, Kirche wird im April geschlossen. Bande, Federal Hillboys bedroht Doktor und Gemeindemitglieder im Mai. 181 Personen verlassen die Stadt vor Ende 77, keine Namen genannt. Geistergeschichten beginnen um 1880, Versuche herauszufinden, ob der Bericht stimmt, dass seit 1877 kein Mensch mehr die Kirche betreten hat. Frank Linnigan, nach einem Foto des Ortes, das 1851 aufgenommen wurde. Blake steckte das Papier wieder in die Brieftasche und verstaute sie in seinem Mantel, während er das Skelett im Staub betrachtete. Die Bedeutung der Notizen war klar, und es gab keinen Zweifel daran, dass dieser Mann vor 42 Jahren in das verlassene Gebäude gekommen war, um eine Zeitungssensation zu schaffen, an die sich sonst niemand herangewagt hatte. Vielleicht hatte auch niemand sonst von seinem Plan gewusst. Wer kann das schon sagen? Aber er war nie zu seiner Zeitung zurückgekehrt. Hatte ihn eine tapfer unterdrückte Angst übermannt und zu plötzlichem Herzversagen geführt? Blake beugte sich über die schimmernden Knochen und betrachtete ihren seltsamen Zustand. Einige von ihnen waren stark zersplittert, und andere schienen an den Enden seltsam aufgelöst. Wieder andere waren seltsam vergilbt und wiesen vage Anzeichen von Verkohlung auf. Diese Verkohlung erstreckte sich auch auf einige der Kleidungsstücke. Der Schädel war in einem sehr merkwürdigen Zustand. Gelb gefärbt und mit einer verkohlten Öffnung auf der Oberseite, als hätte sich eine starke Säure durch den festen Knochen gefressen. Was mit dem Skelett während seiner 4 Jahrzehnte währenden stillen Beerdigung passiert war, konnte sich Blake nicht vorstellen. Ehe er sich versah, betrachtete er den Stein erneut und ließ sich von seinem seltsamen Einfluss in Gedanken zu einem nebulösen Festumzug verleiten. Er sah Prozessionen gewandeter, vermummter Gestalten, deren Umrisse nicht menschlich waren, und blickte auf endlose Weiten der Wüste, gesäumt von gemeißelten, himmelhohen Monolithen. Er sah Türme und Mauern in nächtlichen Tiefen unter dem Meer und Raumwirbel, in denen schwarze Nebelschwaden vor dünnen, purpurnen Dunstschwaden schwebten. Und hinter allem anderen erblickte er eine unendliche Kluft der Dunkelheit, in der feste und halbfeste Formen nur durch ihre windigen Bewegungen zu erkennen waren und wolkige Kraftstrukturen das Chaos zu ordnen schienen und einen Schlüssel zu allen Paradoxien und Arkanen der uns bekannten Welten bereithielten. Dann wurde der Zauber auf einmal von einer nagenden, unbestimmten panischen Angst gebrochen. Blake verschluckte sich und wandte sich von dem Stein ab, weil er sich einer formlosen fremden Präsenz bewusst war, die ihm nahe war und ihn mit schrecklicher Aufmerksamkeit beobachtete. Er fühlte sich mit etwas verwoben, etwas, das nicht in dem Stein war, aber durch ihn hindurch zu ihm geschaut hatte. Etwas, das ihn unaufhörlich mit einer Wahrnehmung verfolgte, die kein physisches Sehen war. Es war klar, dass ihm dieser Ort zunehmend an den Nerven nagte. Und das war auch gut so, denn er hatte einen grausigen Fund gemacht. Auch das Licht wurde schwächer, und da er keine Leuchtmittel dabei hatte, wusste er, dass er bald gehen musste. In der zunehmenden Dämmerung glaubte er, eine schwache Leuchtspur in dem schräg stehenden Stein zu sehen. Er hatte versucht, den Blick abzuwenden, aber ein unbestimmter Zwang zog seine Augen zurück. Hatte das Ding eine subtile Phosphoreszenz, die an Radioaktivität erinnerte? Was stand in den Notizen des Toten über ein leuchtendes Trapezoeder? Was war diese verlassene Stätte des kosmischen Bösen überhaupt? Was war hier geschehen und was könnte noch in den von Vögeln gemiedenen Schatten lauern? Plötzlich schien es, als ob irgendwo in der Nähe ein schwer fassbarer Hauch unangenehmen Geruchs aufgetaucht war, dessen Quelle allerdings sich nicht bestimmen ließ. Blake griff nach dem Deckel der geöffneten Kiste und klappte ihn herunter. Er bewegte sich leicht in seinen fremdartigen Scharnieren und schloss sich vollständig über den unverkennbar glühenden Stein. Mit dem scharfen Klicken des Verschlusses schien ein leises Geräusch aus der ewigen Schwärze des Kirchturms über der Falltür zu kommen. Zweifellos Ratten. Die einzigen Lebewesen, die sich in diesem verfluchten Gemäuer blicken ließen, seit er es betreten hatte. Und doch erschreckte ihn das Rascheln im Kirchturm so sehr, dass er wie wild die Wendeltreppe hinunterstürzte, das schaurige Kirchenschiff durchquerte, in den gewölbten Keller hinabstürzte, hinaus in die aufkommende Dämmerung des verlassenen Platzes und hinunter durch die wimmelnden, angstbesetzten Gassen und Alleen von Federal Hill in Richtung der gesunden Hauptstraßen und der heimeligen Backsteingehwege des Collegeviertels. In den folgenden Tagen erzählte Blake niemanden von seiner Expedition. Stattdessen las er viel in bestimmten Büchern, untersuchte Zeitungsakten der Stadt vieler Jahre und arbeitete fieberhaft an dem Kryptogramm in dem Lederband aus dem spinnwebigen Sakralraum. Schon bald stellte er fest, dass die Verschlüsselung nicht einfach war, und nach langen Bemühungen war er sich sicher, dass die Sprache weder Englisch, Latein, Griechisch, Französisch, Spanisch, Italienisch noch Deutsch sein konnte. Es war klar, dass er aus den tiefsten Quellen seiner seltsamen Gelehrsamkeit schöpfen musste. Jeden Abend kehrte der alte Impuls zurück, nach Westen zu blicken, und er sah den schwarzen Kirchturm wie früher zwischen den Dächern einer fernen und beinahe fabelhaften Welt. Aber diesmal erfüllte ihn ein neuer Hauch von Schrecken. Er kannte das Erbe böser Überlieferungen, das es verbarg, und mit diesem Wissen überschlugen sich seine Visionen auf seltsame Weise. Die Vögel des Frühlings kehrten zurück, und als er ihren Flug in den Sonnenuntergang beobachtete, kam es ihm vor, als würden sie den mageren, einsamen Turm meiden wie nie zuvor. Wenn sich ein Schwarm von ihnen näherte, so dachte er, würden sie sich in panischer Verwirrung umdrehen und verstreuen, und er konnte das wilde Gezwitscher erahnen, das ihn auf den dazwischen liegenden Meilen nicht erreichte. Im Juni berichtete Blake in seinem Tagebuch von seinem Sieg über das Kryptogramm. Der Text war, wie er herausfand, in der dunklen Aklo-Sprache verfasst, die von bestimmten Kulten des bösen Altertums verwendet wird und die er durch frühere Nachforschungen nur flüchtig kannte. Das Tagebuch ist seltsam zurückhaltend in dem, was Blake entschlüsselt hatte, aber er war offensichtlich ehrfürchtig und beunruhigt über seine Ergebnisse. Es gibt Hinweise auf einen Jäger der Finsternis, der durch den Blick in das leuchtende Trapezoeder geweckt wird und verrückte Vermutungen über die schwarzen Abgründe des Chaos, aus denen es stammt. Es heißt, das Wesen besitze alles Wissen und verlange monströse Opfer. Einige von Blakes Einträgen zeugen von der Furcht, dass das Ding, das er als herbeigerufen zu betrachten schien, umherschleichen könnte, obwohl er anfügte, dass die Straßenlaternen ein Bollwerk bilden, das nicht überwunden werden könne. Er spricht oft über das leuchtende Trapezoeder, nennt es ein Fenster zu Zeit und Raum und zeichnet seine Geschichte seit den Tagen nach, als es auf dem dunklen Jugott geschaffen wurde, bevor die großen Alten es auf die Erde brachten. Es wurde von den Krinoiden der Antarktis gehütet und in seine seltsame Kiste gelegt, von den Schlangenmenschen von Valusia aus ihren Ruinen geborgen und Äonen später in Lemuria von den ersten Menschen bewundert. Es überquerte fremde Länder und fremde Meere und versank mit Atlantis, bevor es sich im Netz eines minoischen Fischers verfing und dieser es an dunkelhäutige Händler aus dem nächtlichen Chem verkaufte. Der Pharao Nefren Ka baute um es herum einen Tempel mit einer fensterlosen Krypta und tat das, was dazu führte, dass sein Name von allen Denkmälern und Aufzeichnungen gestrichen wurde. Dann schlief er in den Ruinen des bösen Gotteshauses, das die Priester und der neue Pharao zerstörten, bis der Spaten des Grabräubers ihn wieder hervorholte, um die Menschheit zu verfluchen. Anfang Juli ergänzten die Zeitungen auf seltsame Weise Blakes Einträge, allerdings so kurz und beiläufig, dass nur das Tagebuch die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihre Beiträge lenkte. Es scheint, dass auf dem Federal Hill eine neue Angst ausgebrochen war, seit ein Fremder die gefürchtete Kirche betreten hatte. Die Italiener flüsterten von ungewohnten Bewegungen, Stößen und Kratzern in dem dunklen, fensterlosen Kirchturm und baten ihre Priester, ein Wesen zu vertreiben, das sie in ihren Träumen verfolgte. Irgendetwas, so sagten sie, würde ständig an einer Tür lauern, um zu sehen, ob es dunkel genug sei, um sich hinauszuwagen. In den Presseberichten wurde der seit langem bestehende Aberglaube erwähnt, aber die Hintergründe des Schreckens wurden nicht näher beleuchtet. Es war offensichtlich, dass die jungen Reporter von heute keine Antiquare sind. In seinem Tagebuch drückt Blake eine seltsame Art von Reue aus und spricht von der Pflicht, das leuchtende Trapezoeder zu begraben und das zu bannen, was er heraufbeschworen hatte, indem er das Tageslicht in den abscheulichen Turm fallen ließ. Gleichzeitig zeigt er aber auch das gefährliche Ausmaß seiner Faszination und gesteht eine krankhafte Sehnsucht ein, die sogar seine Träume durchdringt, den verfluchten Turm zu besuchen und erneut in die kosmischen Geheimnisse des glühenden Steins zu blicken. Am Morgen des 17. Juli stand dann etwas im Journal, das den Tagebuchschreiber in ein wahres Fieber des Grauens versetzte. Es war nur eine Abwandlung der anderen, halb scherzhaften Artikel über die Unruhen auf dem Federal Hill, aber für Blake war es in der Tat sehr schrecklich. In der Nacht hatte ein Gewitter das städtische Beleuchtungssystem für eine ganze Stunde außer Betrieb gesetzt und in dieser schwarzen Zeitspanne waren die Italiener vor Schreck nahezu verrückt geworden. Diejenigen, die in der Nähe der gefürchteten Kirche wohnten, schworen, dass das Ding im Kirchturm die Abwesenheit der Straßenlaternen ausgenutzt hatte und in den Kirchenkörper hinabgestiegen war, wo es auf eine widerliche und schreckliche Art und Weise herumhüpfte und polterte. Zuletzt war es bis zum Turm hinaufgestoßen, wo man das Zerspringen von Glas hörte. Es konnte überall hingehen, wohin die Dunkelheit reichte, aber das Licht würde es immer in die Flucht schlagen. Als der Strom wieder aufflammte, herrschte im Turm ein schockierender Aufruhr, denn selbst das schwache Licht, das durch die schmutzgeschwärzten, mit Lamellen versehenen Fenster fiel, war zu viel für das Ding. Es hatte sich gerade noch rechtzeitig in den düsteren Turm geschleppt, denn ein längerer Lichteinfall hätte es zurück in den Abgrund geschickt, aus dem der verrückte Fremde es gerufen hatte. Während der dunklen Stunde hatten sich im Regen betende Menschen um die Kirche geschart mit brennenden Kerzen und Lampen, die irgendwie mit gefaltetem Papier und Regenschirmen geschützt waren. Eine Wache des Lichts, um die Stadt vor dem Albtraum zu bewahren, der in der Dunkelheit umherschleicht. Einmal, so erklärten diejenigen, die der Kirche am nächsten wohnten, hatte die Außentür schrecklich geklappert. Aber das war noch nicht das Schlimmste. An diesem Abend las Blake im Bulletin, was die Reporter gefunden hatten. Endlich, auf den skurrilen Nachrichtenwert des Schreckens aufmerksam geworden, hatten sich ein paar von ihnen der verzweifelten Menge der Italiener widersetzt und waren durch das Kellerfenster in die Kirche gekrochen, nachdem sie die Türen vergeblich bemüht hatten. Sie fanden den Staub der Vorhalle und des gespenstischen Kirchenschiffs auf eine merkwürdige Art und Weise aufgewirbelt, mit Fetzen von verrotteten Polstern und Satinbezügen, die seltsam verstreut waren. Überall herrschte ein übler Geruch und hier und da waren gelbe Flecken und Stellen, die wie verkohlt aussahen. Als sie die Tür zum Turm öffneten und einen Moment innehielten, weil sie ein schabendes Geräusch hörten, fanden sie die schmale Wendeltreppe grob abgefegt. Im Turm selbst herrschte ein ähnlich verwüsteter Zustand. Sie sprachen von der siebeneckigen Steinsäule, den umgestürzten gotischen Stühlen und den bizarren Gipsbildern, aber seltsamerweise wurden der Metallkasten und das alte, verstümmelte Skelett nicht erwähnt. Was Blake am meisten beunruhigte, abgesehen von den Hinweisen auf Flecken, Verkohlung und üble Gerüche, war das letzte Detail, das das zerbrochene Glas erklärte. Jedes der Spitzbogenfenster des Turms war zerbrochen, und zwei von ihnen waren auf plumpe und überstürzte Weise abgedunkelt worden, indem man Satinbezüge und Pferdehaarkissen in die Zwischenräume der schrägen Außenjalousien gestopft hatte. Weitere Satinfetzen und Rosshaarbüschel lagen verstreut auf dem frisch gekehrten Boden, als wäre jemand dabei unterbrochen worden, den Turm wieder in die absolute Schwärze seiner dicht verhangenen Tage zu versetzen. Auf der Leiter zur fensterlosen Turmspitze wurden gelbliche Flecken und verkohlte Stellen gefunden, aber als ein Reporter hinaufkletterte, die horizontal verschiebbare Falltür öffnete und einen schwachen Taschenlampenstrahl in den schwarzen und seltsam stinkenden Raum richtete, sah er nichts als Dunkelheit und einen heterogenen Haufen unförmiger Fragmente in der Nähe der Öffnung. Das Urteil lautete natürlich Scharlatanerie. Jemand hatte sich einen Scherz mit den abergläubischen Hügelbewohnern erlaubt oder ein Fanatiker hatte versucht, ihre Ängste zu seinem eigenen vermeintlichen Vorteil zu schüren. Oder vielleicht hatten einige der jüngeren und kultivierteren Bewohner einen ausgeklügelten Scherz mit der Außenwelt inszeniert. Es gab ein amüsantes Nachspiel, als die Polizei einen Beamten schickte, um die Berichte zu überprüfen. Drei Männer in Folge fanden Wege, sich dem Auftrag zu entziehen, und der vierte ging nur sehr widerwillig und kehrte sehr bald zurück, ohne die Berichte der Reporter zu ergänzen. Von diesem Zeitpunkt an zeigte Blakes Tagebuch eine zunehmende Flut von schleichendem Entsetzen und nervöser Besorgnis. Er machte sich Vorwürfe, weil er nichts unternommen hatte, und spekulierte wild über die Folgen eines weiteren Stromausfalls. Es ist belegt, dass er bei drei Gelegenheiten während eines Gewitters verzweifelt bei der Elektrizitätsgesellschaft anrief und darum bat, unbedingt Vorsichtsmaßnahmen gegen einen Stromausfall zu treffen. Gelegentlich zeigen sich seine Einträge besorgt darüber, dass die Reporter die Metallkiste und den Stein sowie das seltsam entstellte alte Skelett nicht gefunden haben, als sie das schattige Turmzimmer untersuchten. Er nahm an, dass diese Dinge entfernt worden waren. Wohin und von wem oder was, konnte er nur vermuten. Aber seine schlimmsten Befürchtungen betrafen ihn selbst und die unheilige Verbindung, die er zwischen seinem Geist und dem lauernden Schrecken im fernen Kirchturm zu haben glaubte. Jenem monströsen Ding der Nacht, das er durch seine Unvorsichtigkeit aus den letzten schwarzen Tiefen hervorgerufen hatte. Es schien, als ob es ständig an seinem Willen zerrte. Und Besucher aus dieser Zeit erinnern sich, wie er abwesend an seinem Schreibtisch saß und aus dem Westfenster auf den weit entfernten, von Türmen umgebenen Hügel jenseits des wirbelnden Rauchs der Stadt starrte. In seinen Einträgen berichtet er monoton von bestimmten schrecklichen Träumen und von einer Intensivierung der unheiligen Verbindung in seinem Schlaf. Er berichtet von einer Nacht, in der er erwachte und sich vollständig angezogen im Freien befand und fremdgesteuert den College Hill in Richtung Westen hinunterlief. Immer wieder denkt er darüber nach, dass das Ding im Kirchturm genau wisse, wo er zu finden sei. In der Woche nach dem 30. Juli erlitt Blake einen teilweisen Zusammenbruch. Er zog sich nicht an und bestellte sein gesamtes Essen per Telefon. Besucher bemerkten die Schnüre, die er neben seinem Bett aufbewahrte, und er erzählte, dass er sich wegen des Schlafwandelns gezwungen sah, sich jede Nacht die Knöchel mit Knoten zu binden, die ihn entweder festhielten oder beim Lösen aufweckten. In seinem Tagebuch erzählte er von dem schrecklichen Erlebnis, das zu seinem Zusammenbruch geführt hatte. Nachdem er sich in der Nacht des 30. Oktober zur Ruhe gelegt hatte, fand er sich plötzlich in einem fast schwarzen Raum wieder. Alles, was er sehen konnte, waren kurze, schwache, waagerechte Streifen bläulichen Lichts, aber er konnte einen überwältigenden Geruch riechen und ein seltsames Durcheinander leiser, verstohlener Geräusche über sich hören. Jedes Mal, wenn er sich bewegte, stolperte er über etwas, und auf jedes Geräusch kam eine Art Antwort von oben, ein vages Rühren, vermischt mit den vorsichtigen Gleiten von Holz auf Holz. Einmal stieß seine tastende Hand auf eine Steinsäule mit einer freien Oberseite, während er sich später an den Sprossen einer in die Wand eingebauten Leiter festhielt und sich unsicher nach oben tastete, in eine Gegend mit noch intensiverem Gestank, wo ihm ein heißer, sengender Wind entgegenschlug. Vor seinen Augen spielte sich ein Kaleidoskop von Fantasiebildern ab, die sich in Abständen in das Bild eines riesigen, unerforschten Abgrunds der Nacht auflösten, in dem Sonnen und Welten von noch tieferer Schwärze wirbelten. Er dachte an die alten Legenden des ultimativen Chaos, in dessen Zentrum der blinde, närrische Gott Azathoth, der Herr aller Dinge, steht, umringt von seiner schwankenden Horde geistloser und amorpher Tänzer und eingelullt vom dünnen, monotonen Pfeifen einer dämonischen Flöte, die er in seinen namenlosen Klauen hält. Dann durchbrach eine scharfe Meldung aus der Außenwelt seine Benommenheit und machte ihm das unsagbare Entsetzen über seine Lage bewusst. Was es war, wusste er nicht. Vielleicht war es ein verspätetes Feuerwerk, das jeden Sommer auf dem Federal Hill zu hören ist, wenn die Bewohner ihrer verschiedenen Schutzheiligen oder die Heiligen ihrer Heimatdörfer in Italien ehren. Auf jeden Fall schrie er laut auf, ließ sich verzweifelt von der Leiter fallen und stolperte blindlings über den versperrten Boden der fast lichtlosen Kammer, in der er sich befand. Er wusste sofort, wo er war, und stürzte rücksichtslos die enge Wendeltreppe hinunter, wobei er bei jedem Schritt stolperte und sich Prellungen zuzog. Es folgte eine albtraumhafte Flucht durch ein riesiges, mit Spinnweben übersätes Kirchenschiff, dessen gespenstische Bögen sich bis in ein Reich lauernder Schatten erstreckten, eine blindwütige Kletterpartie durch einen vermüllten Keller, ein Aufstieg in luftige und beleuchtete Regionen und schließlich eine wahnsinnige Flucht über einen gespenstischen Hügel mit klappernden Giebeln durch eine düstere, stille Stadt mit hohen schwarzen Türmen und den steilen Abhang im Osten hinauf zu seiner eigenen, alten Tür. Als er am Morgen wieder zu sich kam, fand er sich vollständig bekleidet auf dem Boden seines Arbeitszimmers liegend wieder. Schmutz und Spinnweben bedeckten ihn, und jeder Zentimeter seines Körpers schien wund und geprellt zu sein. Als er sich vor dem Spiegel betrachtete, sah er, dass sein Haar stark verbrannt war, und eine Spur von seltsamen, üblem Geruch schien an seiner Oberbekleidung zu haften. In diesem Moment brachen seine Nerven zusammen. Danach lag er erschöpft im Morgenmantel herum und tat nichts anderes, als aus dem Westfenster zu starren, vor dem drohenden Donner zu zittern und wilde Einträge in sein Tagebuch zu schreiben. Kurz vor Mitternacht, dem 8. August, brach das große Unwetter los. In allen Teilen der Stadt schlugen wiederholt Blitze ein und es wurden zwei bemerkenswerte Feuerbälle gemeldet. Es regnete in Strömen und ein ständiges Donnergrollen brachte Tausende von Menschen um den Schlaf. Blake war völlig verzweifelt in seiner Angst um das Netz der Straßenbeleuchtung und versuchte gegen 1 Uhr nachts die Elektrizitätsgesellschaft anzurufen, obwohl der Betrieb zu diesem Zeitpunkt aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden war. Er hielt alles in seinem Tagebuch fest. Große, nervöse und oft unentzifferbare Hieroglyphen, die ihre eigene Geschichte von wachsender Raserei und Verzweiflung erzählen, und Einträge, die er blindlings in der Dunkelheit gekritzelt hatte. Er musste das Haus abdunkeln, um aus dem Fenster sehen zu können, und es scheint, dass er die meiste Zeit an seinem Schreibtisch verbrachte und ängstlich durch den Regen über die glitzernden Dächer der Innenstadt auf die entfernte Kette von Lichtern blickte, die den Federal Hill markierten. Ab und zu fummelte er an einem Eintrag in seinem Tagebuch herum, so dass sich auf 2 Seiten losgelöste Sätze wie »Die Lichter dürfen nicht erlöschen«, »Es weiß, wo ich bin«, »Ich muss es vernichten« und »Es ruft nach mir, aber vielleicht will es diesmal keinen Schaden anrichten« finden. Dann gingen in der ganzen Stadt die Lichter aus. Laut den Aufzeichnungen des Elektrizitätswerkes geschah dies um 2:12 Uhr nachts, aber in Blakes Tagebuch findet sich kein Hinweis auf die Uhrzeit. Der Eintrag lautet lediglich: Lichter aus, Gott steh mir bei. Auf dem Federal Hill gab es ebenso besorgte Beobachter wie er und regennasse Männer zogen mit Kerzen unter Regenschirmen, elektrischen Taschenlampen, Öllaternen, Kruzifixen und obskuren Anhängern, wie sie in Süditalien üblich sind, über den Platz und durch die Gassen rund um die böse Kirche. Sie segneten jeden Blitz und machten mit ihren rechten Händen kryptische Zeichen der Furcht, bis das Gewitter nachließ und die Blitze schließlich völlig verschwanden. Ein aufkommender Wind blies die meisten Kerzen aus, sodass die Szene bedrohlich dunkel wurde. Jemand weckte Pater Merluzzo von der Spirito Santo Kirche und er eilte auf den düsteren Platz, um jede hilfreiche Silbe auszusprechen, die er konnte. An den unruhigen und seltsamen Geräuschen in dem geschwärzten Turm konnte es keinen Zweifel geben. Für das, was 2.35 Uhr geschah, haben wir das Zeugnis des Priesters, einer jungen, intelligenten und gebildeten Person. Von Streifenpolizist William J. Monahan von der Central Station, einem Beamten von höchster Zuverlässigkeit, der zu diesem Zeitpunkt seiner Streife innegehalten hatte, um die Menge zu beobachten. Und von den meisten der 78 Männer, die sich um die hohe Ufermauer der Kirche versammelt hatten, vor allem von denen, die sich auf dem Platz befanden, wo die Ostfassade sichtbar war. Natürlich konnte nichts bewiesen werden, was außerhalb der natürlichen Gesetze lag. Die möglichen Ursachen eines solchen Ereignisses sind vielfältig. Niemand kann mit Gewissheit sagen, welche obskuren chemischen Prozesse in einem riesigen, alten, schlecht belüfteten und lange verlassenen Gebäude mit heterogenem Inhalt ablaufen. Mephistische Dämpfe, spontane Verbrennung, Druck von Gasen, die durch langen Zerfall entstanden sind, jedes der unzähligen Phänomene könnte dafür verantwortlich sein. Und dann ist natürlich auch der Aspekt einer bewussten Scharlatanerie keineswegs auszuschließen. Die Sache war an sich ganz einfach und dauerte weniger als 3 Minuten. Pater Merluzzo, der immer sehr gewissenhaft war, schaute wiederholt auf seine Uhr. Es begann mit einem deutlichen Anschwellen der dumpfen, rührenden Geräusche im Inneren des schwarzen Turms. Schon seit einiger Zeit strömten seltsame, üble Gerüche aus der Kirche, die jetzt noch deutlicher und anstößiger wurden. Dann gab es endlich ein Geräusch von splitterndem Holz und ein großer, schwerer Gegenstand stürzte auf den Hof unter der düsteren Ostfassade. Der Turm war nicht mehr zu sehen, da die Kerzen nicht mehr brannten, aber als sich das Objekt dem Boden näherte, wussten die Leute, dass es sich um die rauchgeschwärzte Jalousie des Ostfensters des Turmes handelte. Unmittelbar danach brach aus den unsichtbaren Höhen ein unerträglicher Nebel hervor, der die zitternden Beobachter erstickte und krank machte und die Menschen auf dem Platz fast zu Boden warf. Gleichzeitig zitterte die Luft wie bei einem Flügelschlag und ein plötzlicher Ostwind, der heftiger war als alle vorherigen Stürme, riss den Menschen die Hüte vom Kopf und zerrte an den tropfenden Regenschirmen der Menge. In der kerzenlosen Nacht konnte man nichts Bestimmtes erkennen, obwohl einige nach oben blickende Zuschauer glaubten, einen großen, sich ausbreitenden Fleck dichter Schwärze vor dem tintenschwarzen Himmel zu sehen. So etwas wie eine formlose Rauchwolke, die mit meteoritenartiger Geschwindigkeit nach Osten schoss. Das war alles. Die Beobachter waren halb betäubt vor Schreck, Ehrfurcht und Unbehagen und wussten kaum, was sie tun sollten oder ob sie überhaupt etwas tun sollten. Da sie nicht wussten, was passiert war, ließen sie in ihrer Wachsamkeit nicht nach und einen Moment später stießen sie ein Gebet aus, als ein scharfer Blitz, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Krach, den überfluteten Himmel zerriss. Eine halbe Stunde später hörte der Regen auf und nach einer weiteren Viertelstunde gingen die Straßenlaternen wieder an und schickten die müden, erschöpften Wächter erleichtert zurück in ihre Häuser. In den Zeitungen des nächsten Tages wurden diese Ereignisse im Zusammenhang mit den allgemeinen Sturmberichten nur am Rande erwähnt. Es scheint, dass der große Blitz Und die ohrenbetäubende Explosion, die auf das Ereignis auf dem Federal Hill folgten, weiter östlich noch gewaltiger waren, wo ebenfalls ein Ausbruch des seltsamen Nebels beobachtet wurde. Am deutlichsten war das Phänomen über dem College Hill zu sehen, wo der Knall alle schlafenden Bewohner weckte und zu verwirrten Spekulationen führte. Von denjenigen, die bereits wach waren, sahen nur wenige den anormalen Lichtschein in der Nähe des Hügels oder bemerkten den unerklärlichen Luftstrom, der fast die Blätter von den Bäumen riss und die Pflanzen in den Gärten zerstörte. Man war sich einig, dass der einsame, plötzliche Blitz irgendwo in dieser Gegend eingeschlagen sein musste, auch wenn man danach keine Spur mehr davon finden konnte. Ein Jugendlicher im Haus der Tau-Omega-Bruderschaft glaubte, eine groteske und hässliche Rauchwolke in der Luft gesehen zu haben, als der erste Blitz einschlug, aber seine Beobachtung konnte nicht bestätigt werden. Alle wenigen Beobachter sind sich jedoch einig, dass dem verspäteten Blitzschlag eine heftige Windböe aus dem Westen und eine Flut von unerträglichem Gestank vorausging. Und auch der kurzzeitige Brandgeruch nach dem Blitzeinschlag ist allgemein bekannt. Diese Punkte wurden wegen ihres wahrscheinlichen Zusammenhangs mit dem Tod von Robert Blake sehr sorgfältig diskutiert. Die Studenten des Psi-Delta-Hauses, deren obere, hintere Fenster auf Blakes Arbeitszimmer blickten, bemerkten am Morgen des 9. September das verschwommene weiße Gesicht am westlichen Fenster und fragten sich, was mit dem Ausdruck nicht stimmte. Als sie am Abend das gleiche Gesicht in der gleichen Position sahen, machten sie sich Sorgen und warteten darauf, dass in seiner Wohnung das Licht angeht. Später läuteten sie an der verdunkelten Wohnung und ließen schließlich einen Polizisten die Tür aufbrechen. Der starre Körper saß kerzengerade am Schreibtisch neben dem Fenster, und als die eindringenden Männer die glasigen, vorgewölbten Augen und die Spuren von krampfhaften Schrecken auf den entstellten Zügen sahen, wandten sie sich voller Entsetzen ab. Kurz darauf untersuchte der Gerichtsmediziner die Leiche und stellte trotz der unversehrten Fenster einen Stromschlag oder eine durch elektrische Entladung ausgelöste Nervosität als Todesursache fest. Den abscheulichen Gesichtsausdruck ignorierte er völlig und hielt es für nicht unwahrscheinlich, dass er die Folge des schweren Schocks war, den eine Person mit einer so abnormen Vorstellungskraft und unausgeglichenen Emotionen erlebt hatte. Letzteres schloss er aus den Büchern, Gemälden und Manuskripten, die er in der Wohnung fand, und aus den blindlings hingekritzelten Einträgen im Tagebuch auf dem Schreibtisch. Blake hatte seine wilden Eintragungen bis zum Schluss fortgesetzt und der abgebrochene Bleistift wurde in seiner krampfhaft zusammengekniffenen rechten Hand gefunden. Die Einträge nach dem Ausfall der Lichter waren sehr unzusammenhängend und nur zum Teil lesbar. Einige Ermittler haben daraus Schlussfolgerungen gezogen, die sich stark von der offiziellen, materialistischen Meinung unterscheiden, aber solche Spekulationen haben bei den meisten konservativen Menschen wenig Aussicht auf Glaubwürdigkeit. Der abergläubische Dr. Dexter, der das seltsame Kästchen und den abgewinkelten Stein, ein Objekt, das in dem schwarzen, fensterlosen Kirchturm, in dem es gefunden wurde, mit Sicherheit selbst leuchtete, in die tiefste Rinne der Narragansett-Bucht warf, hat die These dieser fantasievollen Theoretiker nicht gerade gefördert. Die übertriebene Fantasie und neurotische Unausgeglichenheit Blakes, die durch das Wissen um den bösen vergangenen Kult, dessen verblüffende Spuren er entdeckt hatte, noch verstärkt wurden, bilden die vorherrschende Interpretation für diese letzten wilden Notizen. Dies sind die Einträge oder alles, was man aus ihnen herauslesen kann. Die Lichter sind immer noch aus. Es müssen jetzt 5 Minuten sein. Alles hängt von den Blitzen ab. Gott sei Dank hält es an. Ein gewisser Einfluss scheint sie zu durchdringen. Regen, Donner und Wind betäuben. Die Sache ergreift von meinem Geist Besitz. Probleme mit dem Gedächtnis. Ich sehe Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, andere Welten und andere Galaxien, Dunkelheit. Die Blitze scheinen dunkel und die Dunkelheit scheint hell. Es kann nicht der echte Hügel und die Kirche sein, die ich in der pechschwarzen Dunkelheit sehe. Es muss ein Eindruck auf der Netzhaut sein, den die Blitze hinterlassen. Gott sei Dank sind die Italiener mit ihren Kerzen unterwegs. Sollten die Blitze ausbleiben. Wovor habe ich Angst? Ist es nicht ein Abgesandter von Nyarlathotep, der im antiken und schattenhaften Chem sogar die Gestalt eines Menschen angenommen hat? Ich erinnere mich an Jugot und an das noch fernere Shagai und an die ultimative Leere der schwarzen Planeten. Der lange, schwingende Flug durch die Leere kann das Universum des Lichts nicht durchqueren. Die Gedanken, die im leuchtenden Trapezoeder gefangen sind, schicken es durch die schrecklichen Abgründe des Strahlens. Mein Name ist Blake, Robert Harrison Blake, 620 East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Ich bin auf diesem Planeten Azathoth. Erbarme dich. Die Blitze zucken nicht mehr. Schrecklich. Ich kann alles mit einem monströsen Sinn erkennen, der nicht das Sehen ist. Licht ist Dunkelheit und Dunkelheit ist Licht. Diese Leute auf dem Hügel bewachen Kerzen und Zauber, ihre Priester. Der Sinn für die Ferne ist weg. Fern ist nah und nah ist fern. Kein Licht, kein Glas. Sehe den Kirchturm, den Turm, Fenster, kann hören. Roderick Usher, bin verrückt oder werde verrückt. Das Ding rührt sich und tobt im Turm. Ich bin es und es ist ich. Ich will raus, muss raus und die Kräfte vereinen. Es weiß, wo ich bin. Ich bin Robert Blake, aber ich sehe den Turm in der Dunkelheit. Da ist ein monströser Geruch. Die Sinne sind verklärt. Ich steige in das Turmfenster, das zerspringt und nachgibt. Le, Ngai, Ück. Ich sehe es. Es kommt hierher, Höllenwind. Titanenschleier, schwarze Flügel. Jok, Sotot, rettet mich. Das dreischneidige, brennende Auge. Jäger der Finsternis von Howard Phillips Lovecraft. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner.